Herzlich willkommen bei Überall Geschichte.
Schön, seid ihr dabei. Damit ihr keine Folge verpasst, könnt ihr unseren Podcast abonnieren und uns auf Instagram und LinkedIn folgen.
Oder ihr besucht uns auf überallgeschichte.info und tragt euch dort für den Newsletter ein. Und bewertet uns überall dort, wo es Podcasts gibt.
Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Why history is important.
No, I agree, history is very important.
Now, looking back as a historian,
I think it also should be entertaining. I think history has to be fun.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Überall Geschichte. Schön, seid ihr dabei. Und ja, schön machen wir diese Folge, Mirko. Ich habe vorhin gesagt, dass ich eine passende Metapher suche aus den Boxen, um meine Spannung bildlich zu beschreiben. Ich bin leider gescheitert. Machen wir so eine Box-Metapher. Hallo, wie geht's dir?
Ja, hallo allen. Mir geht's wunderbar. Ich freue mich auf den zweiten Teil dieser sehr tollen Folge.
Genau, wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Wir widmen uns nämlich dem Leben des Muhammad Ali. Und wir haben angefangen mit dem Aufstieg des jungen Boxers Cassius Clay, so hieß er damals noch, der als the greatest of all time, der größte Boxer aller Zeiten, in die Geschichte eingegangen ist. Aber, Mirko, das haben wir auch schon abgesteckt, er war eben ganz viel mehr als nur ein Boxer. Er war ein Aktivist für die Gleichberechtigung der Schwarzen. Er war ein Kriegsgegner. Er war überhaupt eine der prägenden Figuren der 60er Jahre in den USA, aber auch darüber hinaus. Und ja, in der ersten Folge haben wir uns die Kinder- und Jugendjahre von Cassius Clay angeschaut. Wir haben über den gesellschaftlichen Kontext der USA in dieser Zeit gesprochen, die Rassentrennung, die Verstrickung von Boxen und Rassismus. Und ja, wo wir aufgehört haben, da hieß der Mann noch Cassius Clay und nicht Muhammad Ali. Und genau da, Mirko, machen wir heute weiter.
Genau, weil in dieser zweiten Folge sprechen wir darüber, wie aus Cassius Clay Muhammad Ali geworden ist, wie er zu einer politischen Figur, ja, sich wandelte, zu einem Aushängeschild der Anti-Vietnam-Kriegsbewegung und auch des Kampfes für die Bürgerrechte der Schwarzen. Und wir werden auch darüber sprechen, was von Muhammad Ali dann eben über seine sportliche Karriere hinaus geblieben ist. Die ganze Ikonisierung dieser Figur, der Mythos, die Legende und so weiter.
Und bevor wir weitermachen, lass mich noch ein paar Rückmeldungen erwähnen aus der geneigten Zuhörerschaft. Mir hat man gesagt, dass die Aussprache von Cassius Clays Name, dass das ein bisschen umstritten sei. Offenbar gibt es Leute, die glauben oder sagen, dass Clay selbst sich Cassius ausgesprochen habe. Wir haben in der letzten Folge immer von Cassius geredet. Ich konnte es nicht eruieren, ehrlich gesagt, welches denn nun die ganz korrekte Weise war, beziehungsweise die Weise, wie er selbst sich ausgesprochen hat. Bleiben wir beim Cassius und wir machen es jetzt einfach so, hoffen auf eure Nachsicht. Und ja, wir haben letztes Mal aufgehört beim Titelkampf von Floyd Patterson gegen Sonny Liston. Bei diesen zwei großen Boxern, die Anfang der 60er Jahre diesen Sport so geprägt haben. Und wir sind dann stehen geblieben im September 1963 beim Kampf der beiden, als Liston den bisherigen amtierenden Weltmeister Patterson in den ersten Minuten brutal niedergeschlagen hat. K.O. in der ersten Runde. Das war der Hintergrund. Und jetzt, ja, jetzt wird Cassius Clay der neue Herausforderer des neuen Schwergewichtsweltmeisters Liston. Und wir haben letztes Mal damit aufgehört, dass für alle Szenenkenner, für die Boxreporter, für die Fans, für die war klar, das war eine sehr einseitige Sache. Clay ist ein Möchtegern, ist ein Prahlhans, der wird nicht den Hauch einer Chance haben in diesem Aufeinandertreffen gegen Sonny Liston. Aber dieser erste Kampf, das weiß man heute auch, das wird die Geburt sein von Muhammad Ali, der Beginn dieser Legende. Und lass uns doch da gleich eintauchen. Wie geht's da weiter?
Ja, dieser Kampf zwischen Liston, dem Titelverteidiger, und Clay, seinem Herausforderer, der wird angesetzt auf den 25. Februar 1964 in Miami. Und Liston, wie eigentlich alle anderen auch, das hast du schön nochmal skizziert, nimmt Clay überhaupt nicht ernst. Also für ihn ist Clay eine Geldanlage und hat dann auch sinngemäß gesagt, ich hasse Cassius Clay nicht. Ich liebe ihn so sehr, dass ich ihm 22,5% meiner Einnahmen abgebe. Clay bedeutet mir wirklich sehr viel. Er ist mein Baby, mein Millionen-Dollar-Baby. Ich hoffe, er kommt. Also ganz klar, diese Idee bei Listen, Clay, den haue ich weg, der wird mir Cash beschaffen. Und seine einzige Sorge galt seiner linken Faust. Er hat dann gesagt, die fährt ihm so weit den Hals hinab, dass ich eine Woche brauchen werde, um sie wieder rauszuziehen. Also da ist die Sache von Anfang an sehr klar. Und auch für die Promoter wird die Sache schwierig, weil der Kampf eben so klar schien. Bei den Reportern, bei den Kolumnisten war es ähnlich, es war so klar. Und gleichzeitig mochten sie weder Listen noch Clay. Und da gibt es auch ein ganz schönes Zitat von Jim Murray, LA Times, der geschrieben hat, dass dieser Kampf Listen Clay der populärste sein werde seit Hitler gegen Stalin. Also hat das pathetisch ausgeführt. Das Einzige, worin Clay Listen schlagen kann, ist im Wörterbuch lesen. Und weiter dann. Seine öffentlichen Äußerungen haben die Bescheidenheit eines deutschen Ultimatums an Polen. Seine öffentlichen Leistungen ähneln jedoch eher Mussolinis Marine. Also auch da.
Okay, die Kriegsmetaphern und die Faschismusmetaphern sind da groß im Kurs.
Die sind groß im Kurs, genau. Aber das zeigt einfach, wie klar die Ausgangslage schien im Vorfeld dieses Kampfes.
Okay, also dieses Duell, das hat ihr gelangweilt potenziell. Zumindest hat sie Leute nicht elektrisiert und es ist ja auch verständlich in dem Sinn, dass Clay sportlich ja keinen Kredit hatte eigentlich, nicht groß. Er hatte all diese wortgewaltigen Ansagen gemacht, seine Reime, aber das wurde halt ein bisschen abgetan als ja Fantastereien eines Wahnsinnigen. Und trotzdem, Cassius Clay, der bringt vor diesem Kampf ja schon ein neues Moment in den Boxzirkus.
Genau. Vereinfacht gesagt, Clay hat die damals natürliche Ordnung dieses Sports durcheinander gebracht, aber eben auch die Ordnung der Gesellschaft, weil, das haben wir auch in der letzten Folge ein bisschen thematisiert, die Reporter, die waren sich die schwarzen Boxer gewohnt aus den 30er, 40er Jahren, Joe Louis, bescheiden, unterwürfig gegenüber den Reportern. Und dann kommt Clay, reißt das Maul auf, war laut, aggressiv und das war natürlich ein Schock. Und das widerspricht dann auch diesem Bild des edlen Sports mit dem edlen, aber unterwürfigen schwarzen Kämpfer. Und Clay bringt das in Misskredit, weil er eben so ein Großmaul ist, aber er ist eben auch nicht einfach der Böse, wie es Listen war. Und einige schrieben dann auch, es würde ihm an Würde mangeln und so weiter. Aber, und das ist ganz wichtig, Clay war zwar unbeliebt, aber er hatte eben ein Gefühl dafür, wie er die Schreibhefte der Reporter füllen konnte und Aufmerksamkeit generieren konnte. Und das war damals schon ein ganz neues Moment. Das hat diesen Boxzirkus nachhaltig verändert.
Ja, und eine meiner Lieblingsgeschichten aus dieser Zeit ist diese Schallplatte, die Cassius Clay ein halbes Jahr, glaube ich, vor dem Kampf gegen Listen rausgibt, wo er so Spoken Word-mäßig sagt, wie sehr er Listen verprügeln werde und wie er ihn ja runterhauen würde. Ja. Also eine wahnsinnige Ansage, die er da macht. Die Frage, die ich mir gestellt habe, jetzt auch nochmal ist, glaubt er selbst denn, dass er wirklich so gut ist? Mhm. Oder ist das einfach nur Show?
Das ist sicher ein großer Teil Show. Also Cassius Clay, der konnte sehr wohl einschätzen, wie die Lage ist. Also ihm war bewusst, einem Gegner wie Listen hat er noch nie gegenübergestanden. Listen, das war Clay völlig bewusst, der konnte seine Gegner weghauen, auch gesundheitlich beschädigen. Und vor diesem Hintergrund wird vielleicht auch sein Getue ein bisschen erklärbar. Also ich habe ein schönes Zitat gefunden von Floyd Patterson. Der hat Remnick gesagt, dem Autor dieser Biografie über die frühen Jahre von Ali, sein Geprahle hat mir nie gefallen. Es dauerte lange, bis ich begriff, mit wem Clay da sprach. Clay sprach mit Clay. Hm. Er überzeugte sich selbst, könnte man interpretieren. Er redete sich Mut zu, weil er eben weiß, Listen ist eine Killermaschine. Und Clay, der hat sich, glaube ich, keine Illusionen gemacht, weil er wusste, Sonny Listen war ein Weltklasse-Boxer. Aber er hat eben auch erkannt, Listen war empfindlich, er war leicht gekränkt, am Ego angekratzt und das war seine Schwäche. Und Listen forderte schlicht einfach den Respekt, der ihm als Schwergewichtskönig eigentlich zustand. Und Clays Strategie war dann eben, ihm diesen Respekt zu verwehren. So, von dem her schon ein grosser Teil Show.
Und das zeigt aber auch gleich eben die psychologische Dimension, die diese Wettkämpfe hatten, wo es auch in der Vorbereitung darum geht, wie man sich da psychologisch aufstellt. Aber ist es denn nur das? Oder was ist denn konkret sein Plan? Wie macht er das? Nur den anderen zu beleidigen und ihm den Respekt zu verweigern, das ist ja noch keine Strategie, um einen Kampf zu gewinnen.
Ja, ich weiß nicht, ob es ein fein austarierter Plan war, aber Cassius Clay beginnt dann eigentlich einen Psychokrieg. Also es gibt so diese eine Episode, als Liston in Miami landet, wo der Kampf dann stattfinden wird. Da war Clay schon auf dem Rollfeld zur Stelle und hat ihn angebrüllt, als er ausstieg, hat ihm zugerufen, Doofkopf, großer, hässlicher Bär, ich hau dich gleich hier um und all diese Dinge. Und Liston steigt aus dem Flugzeug, ganz ruhig, sagt ihm, er solle aufhören, er mache hier keine Witze, steigt dann ins Auto und fährt davon. Und Clay steigt in sein Auto und fährt ihm hinterher. Also den ganzen Weg aus dem Flughafen hinaus. Liston fährt rechts ran, steigt aus, entnervt, sagt, hör mal, du kleiner Scheißer, ich hau dir gleich eins in die Fresse, das geht zu weit. Und ja, das ist so eine Szene, so wie ein genervter Vater, der jetzt, ja, der hat jetzt genug von den Blödeleien seines kleinen Jungen. Und die beiden müssen dann getrennt werden. Und für Liston war das so ein bisschen Vorgeschmack, was dann folgen würde. Also dieser Kleinkrieg, Clay wollte Liston wirklich bis zur Weißglut bringen, reizen. Aber er wollte eben auch den Eindruck vermitteln, dass er ein bisschen spinne. Also Clay wollte zeigen, er sein möchte gern, ein Prahler. Und bei Liston auch ein bisschen den Eindruck verfestigen, dass es für ihn einen einfachen K.O.-Sieg gäbe. Und Liston natürlich entnervt von diesem Jüngling, 20 Jahre, 21 Jahre, bisher noch keine große Siege, große Klappe. Der ließ keine Gelegenheit aus, Liston zu demütigen in der Presse, im Fernsehen, in seinem Trainingscamp, hat ihn sogar bei sich zu Hause vor der Haustür aufgesucht und so weiter. Also da gab es so einen riesen Psychokrieg. Ob das dann allerdings wirklich von Anfang an geplant war, ja, lässt sich wohl streiten.
Okay, aber mit einem Psychokrieg alleine wird es ja kaum reichen gegen Sonny Liston, der eben Weltmeister ist, der bekannt ist für seine zerstörerischen Punches. Wie macht denn das sportlich? Wie bereitet er sich auf den Kampf an sich vor?
Ja, Cassius Clay hatte natürlich schon auch einen sportlichen Plan. Also der hat in der Zwischenzeit auch sehr hart trainiert, so hart wie nie zuvor. Hat sehr auf Ausdauer trainiert, auf einen langen, zehrenden Kampf, weil er wusste oder zumindest annahm, Liston würde sich verausgaben, sich an ihm abkämpfen und dann vielleicht auch irgendwann nicht mehr können. Und seine Rechnung war, wenn er genügend Ausdauer hatte, dann könnte es mindestens einen Sieg nach Punkten geben. Und Liston dagegen, der trainierte auf einen schnellen K.O. hin, also der Punch der Sandsäcke, lief aber eigentlich viel zu wenig, also hatte zu wenig Ausdauer antrainiert, hatte sich auch nur mittelmäßige Sparringpartner besorgt. Und, das zeigt so ein bisschen die Grundhaltung, hat sich schlecht ernährt, Bier getrunken, Hotdogs gegessen, hat sich mit Prostituierten rumgetrieben. Also der nahm das nicht so wirklich ernst. Kurz, eine seriöse sportliche Vorbereitung auf einen Titelkampf sieht wahrscheinlich anders aus, aber gut. Und gleichzeitig lief dann auch halt die Promo-Maschinerie für diesen Kampf. Also eine Woche vor dem Kampf kamen zum Beispiel die Beatles ins Fifth Street Gym nach Miami. Die waren da gerade in der Ed Sullivan Show, Promobesuch. Das war noch die Pilzkopfphase der Beatles. Und die besuchen dann auch Clay und da kommt es zu diesem ikonischen Foto von Clay, der die in einer Reihe aufgestellten Beatles umboxt. Also da läuft auch ganz viel über die Medien, über diesen Psychokrieg und gleichzeitig halt eben dieser sportliche Aspekt. Clay bereitet sich wirklich wie ein Wahnsinniger vor.
Dieses Foto mit den Beatles, das ist ja wirklich auch ein Stück Fotogeschichte.
Zeitgeschichte.
Die Beatles fanden dieses Treffen offenbar übrigens nicht so lustig.
Nein, gar nicht.
Wie es dann auf den Fotos aussah. Ich habe gelesen, dass Ali Sprüche gemacht hat, so im Sinn von, ihr denkt, ihr schaut gut aus,
genau.
Ihr kleinen Männer, schaut mich an,
ja.
Ist ein richtiger Mann und so.
Offenbar war er auch anfänglich gar nicht da und die wollten schon gehen und die Security hat ihnen dann den Weg versperrt, dass sie nicht gehen konnten, bis Ali eben aufgetaucht ist und dann das Foto gemacht werden konnte. Also das sah dann auf dem Foto schon sehr viel harmonischer aus, als es tatsächlich war.
Okay, aber ja, eben, das Foto ist dann letztlich entstanden und es ist auch deshalb so ikonisch, weil es den Zeitgeist verdeutlicht, genau. Diese Zeit, die Umstände. Beide, die Beatles, diese britischen Popstars und Clay, die waren mitten in dieser Umwälzung der 1960er Jahre, die sich da durch die Welt bahnte. All das Zeug, das da am Passieren war. Man hatte in den 50ern die Beat Generation, man hatte dann diese Jugendkultur, die sich neue Formen suchte. Man hatte die Bürgerrechtsbewegung, die sexuelle Befreiung. Man hatte das gesellschaftliche Aufbegehren, das in ganz vielen Lebensbereichen dann sich Bahn gebrochen hat. Und ja, all dies ist dann irgendwie in diesem Jim aufeinander getroffen in Miami da, als Ali und die Beatles da in diesem Raum standen. Das ist eigentlich wirklich so das Beispiel für eine neue Zeit. Und wenn wir zurückgehen jetzt aber zum Kampf, der ja in Miami da dann wirklich langsam näher rückt. Liston und Clay, die hatten da je ihre eigenen Vorbereitungen auf den großen Tag und am Kampftag selbst dann gab es das auch immer sehr wichtige Wiegen der Kämpfer, war für den Morgen angesetzt in der Boxhalle, ein wichtiger Moment, auch ja, ein legendärer Moment für die Karriere des späteren Muhammad Ali, der aber ein bisschen vergessen gegangen ist nach den späteren Triumphen, Rumble in the Jungle, genau. Thriller in Manila, all diese bekannten Kämpfe. Was passiert am Tag des Kampfes, an diesem 25. Februar 1964, beim letzten Aufeinandertreffen von Liston und Clay vor diesem Kampf?
Clay kommt in einer blauen Jeansjacke, auf der die Worte aufgestickt sind Bear Hunting, also Bärenjagd, weil Listons Kampfname war The Bear. Und der brüllt da wild herum und da ist auch dann dieser ja heute so bekannte Spruch, der, glaube ich, zum ersten Mal fällt, float like a butterfly, sting like a bee, und schreit darum mehrfach, I'm the champ und so weiter. Und alle sagen ihm, auch sein Trainer, Angelo Dundee, heißt übrigens Dundee, nicht Dundee, habe ich mir sagen lassen, auch bei mir kam Korrektur rein. Jedenfalls, alle sagen ihm, seine Freunde, der Trainer, selbst die Offiziellen, komm mal runter, also führ dich hier gut auf, das ist ein Titelkampf, benimm dich bitte. Weil, alle ahnen es natürlich, der könnte jetzt anfangen rumzuposaunen. Man kannte das ja auch schon so ein bisschen von den Interviews, von Pressekonferenzen und alle sind ein bisschen nervös. Und ja, was passiert? Natürlich 10:50, Clay und seine Entourage gehen raus und es kommt noch schlimmer, als alle befürchtet haben. Clay brüllt, kreischt, dreht komplett durch. Ruft ständig, er sei der Größte und Liston ist noch gar nicht da. Und Clay brüllt weiter und als Liston dann 2-3 Minuten später dazukommt, sagt Clay, ich bin jetzt bereit, ich kann dich jederzeit schlagen, du Holzkopf. Heute Nacht stirbt jemand im Ring, du hast Angst, Holzkopf, du bist kein Riese, ich fress dich bei lebendigem Leib. Und er stürzt sich auf Liston und muss dann zurückgehalten werden, drückt sich durch, will sich losreißen, ruft, ich bin ein großer Darsteller, ich bin der Größte und so weiter, steigert sich in eine absolute Hysterie rein. Und das Ding ist, später, bei späteren Kämpfen, werden die Leute natürlich bei solchen Szenen nur noch die Augen verdrehen, weil sie wussten, das ist eben Ali. Aber damals kannte man das absolut nicht. Das war der helle Wahnsinn, was der da abgezogen hat. Das hat's noch nie gegeben.
Verständlich, dass man da... vielleicht nicht ganz weiß, wie man das einordnen muss. Aber wie haben denn die Leute das eingeordnet? Also was war die Reaktion von Liston und auch von den Pressemenschen, die da zugegen waren? Waren die beeindruckt? Waren die verwirrt? Was haben sich die gedacht?
Ja, ich glaube, die waren von total verwirrt bis entnervt. Weil im Boxsport bis dahin ist man davon ausgegangen, wer sich nicht absolut stoisch und ruhig verhält bei dieser Wiegezeremonie, der war nervös. Also wer rumalberte, Späße machte und so weiter, der, ja, der hatte auf Deutsch gesagt die Hosen voll. Und genau das wollte Cassius Clay seinem Gegenüber Sonny Liston auch vormachen. Also der ist da zur Waage gehampelt, schrie zu Liston immer wieder, hey du Trottel, das ist meine Show und so weiter. Und Liston, der denkt, ja, Clay hat wirklich Angst, sagt dann mit einem väterlichen Lächeln zu Clay, lass das bloß keinen hören, sag das nicht der ganzen Welt, dir zuliebe. Und Clay macht aber weiter, du bist hässlich, ich hau dich so übel, die Stimme überschlägt sich, seine Augen quollen aus den Augenhöhlen raus. Und ja, ich meine, wenn man das noch nie gesehen hat, Helen, was würdest du denken, wenn du sowas siehst? Wahrscheinlich das, was jeder denkt. Die dachten alle, das ist ein Geistesgestörter. Und der Effekt war natürlich für Listen wie auch für die Reporter, die denken, der ist völlig übergeschnappt. Und Listen, interessant, obwohl das der böse Schwarze war, der wird jetzt auch für die Reporter plötzlich als derjenige aufgefasst, der diesen Jungen mal züchtigen werde, der diesem vorlauten Großmaul die Flausen ausboxen werde. Und ist auch ganz klar, nach dieser Showeinlage glaubte natürlich niemand mehr, dass Clay auch nur länger als 3 Minuten im Ring überleben würde. Und ist dann ganz lustig, so im Dunstkreis von Listen gab es dann diverse Leute, Sammy Davis Jr., Joe Louis und weitere, die haben dann in Vegas Wetten platziert mit Riesenbeträgen auf Sonny Listen, weil die waren sich absolut sicher, Clay würde K.O. gehen und zwar ziemlich schnell. Und am Abend vor dem Kampf hieß es dann auch im Radio, Clay habe so große Angst bekommen, dass er schon am Flughafen von Miami gesehen worden sei, weil er sich ein Ticket gekauft habe, um sich ins Ausland abzusetzen und all solche Dinge. Also da kann man sagen, die Show hat funktioniert. Und um das abzuschließen, 1 Stunde nach dem Theater, nach dieser ganzen Show, hat der Arzt Ferdi Pacheco den Blutdruck gemessen. Puls 155, Blutdruck 120-80, völlig normal. Alles nur gespielt, kein bisschen Aufregung, aber alle glauben jetzt, er ist komplett wahnsinnig. Und ja, das ist in gewisser Weise auch so ein bisschen Teil dieses Mythoses um Clay. Man wusste auch später nie so richtig, ob er nur so tat oder ob es tatsächlich so war.
Faszinierend. Bevor wir über den Titelkampf selbst sprechen, lass uns auf den zweiten Strang dieser Geschichte kurz umschwenken. Ein Strang, dem wir auch in der ersten Folge viel Raum gegeben haben, weil er wichtig ist. Lass uns kurz sprechen über die politische, religiöse Dimension dieses Cassius Clay und dieser Zeit. Wir hatten es in der ersten Folge davon, dass Cassius Clay sich zu interessieren begann für die schwarze Emanzipationsbewegung und auch für eine Gruppe namens Nation of Islam, eine muslimische, ja, Sekte, kann man, glaube ich, sagen.
Genau.
Auch für das Personal dieser Gruppierung, Malcolm X ist so ein Stichwort, dieser Anführer, einer der Anführer, zumindest zeitweise, dieser Bewegung. Und die hatte ja auch einen Einfluss auf den jungen Cassius Clay und auf seinen Blick auf die Welt. Wie hat sich denn das Verhältnis von Cassius Clay und der Nation of Islam in der Zwischenzeit entwickelt, in den Wochen, Monaten, Jahren vor diesem entscheidenden Kampf gegen Sonny Listen?
Cassius Clay, der war eben nicht nur fasziniert von den Lehren der Nation, darüber haben wir auch gesprochen in der ersten Folge, es hat sich auch eine zunehmende Nähe entwickelt zwischen Clay und wichtigen Vertretern dieser Sekte. Schon 1962 in Detroit hat Cassius Clay Malcolm X kennengelernt bei einer Predigt und der hat ihn anfänglich nicht erkannt, also der hatte keine Ahnung, wer das ist, bis ihm gesagt wurde, dass Clay Titelanwärter gegen Sonny Listen sei. Es beginnt dann eine Freundschaft, Malcolm X zeigt Interesse an Clay, obwohl Elijah Muhammad, also der Gründer der Nation, das Boxen eigentlich vehement ablehnt. Und ja, Malcolm X, das ist dieser bekannteste, rhetorisch brillante Redner der Nation, hochintelligent, sicher nicht der erste schwarze Nationalist, aber er hat eben diesen Gedanken der schwarzen Identität, der Souveränität wirklich mit einer Werbe und mit einer Emotion rübergebracht, dass es für ganz viele junge Schwarze sehr glaubwürdig war. Also der war hip, dynamisch, revolutionär. Und er war eben wirklich sehr glaubwürdig, weil er hatte selbst auf der Straße gelebt, Drogen verkauft, war im Gefängnis und hat sich dann eben mit Disziplin seinen Weg in diese Führungsriege der Nation of Islam geebnet. Aber, und das ist auch wichtig, für den Vorsitzenden Elijah Muhammad war Malcolm X auch zunehmend ein Konkurrent. Aber vorerst wichtig, Cassius Clay und Malcolm X, da entwickelt sich eine Freundschaft.
Und diese Freundschaft zu Malcolm X, die hat Cassius Clay auch geankert, wenn man so will.
Genau. Für Clay war diese Freundschaft wichtig, aber sie brachte ihn eben auch ein bisschen in ein Dilemma, weil sich innerhalb der Nation of Islam ein Bruch abzeichnete zwischen Malcolm X und dem Gründer Elijah Muhammad, weil Malcolm X hatte erkannt, dass Elijah Muhammad trotz all dieser Erklärungen über Rechtschaffenheit, Disziplin und so weiter heimlich Geliebte hatte, diverse uneheliche Kinder, also er hat offenbar zwei Sekretärinnen geschwängert. Er hat Korruption entdeckt innerhalb der Nation, da wurde mit Immobilien, Schmuck, Luxusautos und so weiter gehandelt. Hatte auch zunehmend Zweifel an dieser radikalen Rede von den weißen Teufeln und hat sich dann auch so ein bisschen entfernt von Elijah Muhammad, der ihn auch sanktioniert hat, hat ihm gesagt, er dürfe nicht mehr öffentlich sprechen. Und innerhalb eines Jahres eigentlich, also innerhalb des Jahres 1963, trennen sich eigentlich die Wege von Malcolm X und Elijah Muhammad. Und Cassius Clay ist dann eben im Dilemma, weil er weiß, früher oder später wird er sich entscheiden müssen zwischen diesen beiden.
Eine sehr spannungsgeladene Situation innerhalb dieser Nation of Islam. Und dann Anfang 1964, kurz vor dem Titelkampf zwischen Sonny Liston und Cassius Clay, gibt es dann in der amerikanischen Presse diese ersten Berichte über eine Nähe und sogar eine Mitgliedschaft von Cassius Clay bei The Nation of Islam. Und das löst einiges aus. Es gibt plötzlich viel Unruhe rund um diesen Kampf. Die Kartenverkäufe stocken, der Kampf droht sogar abgesagt zu werden. Die Dynamik ist dann eine ganz andere plötzlich aus dem vermeintlichen David gegen Goliath-Kampf, also Clay, der Chancenlose gegen Liston, den Weltmeister, wird dann plötzlich so eine religiös-politisch aufgeladene Sache. Und vergessen wir nicht, der Kampf, der spielt sich in Miami ab, also in Florida. Florida ist der tiefe Süden der USA, nicht nur geografisch, sondern eben auch, was die Segregation angeht, die Rassentrennung. Der Promoter hat Angst, plötzlich den Kampf zu promoten mit Clay, diesem Moslem, der eben gegen die weißen Teufel ist, womöglich. Es war also gar nicht mehr möglich, auch den Kampf als gut gegen böse zu verkaufen, so wie es vorher der Fall gewesen war bei Floyd Patterson gegen Sonny Liston. Weil ja, Clay, der taugt jetzt in diesem Schema nicht zum guten Schwarzen und für die Leute war es dann einfach ein Kampf zwischen einem ja, Muslim-Quatschkopf und einem furchterregenden Schläger. Also nicht ganz die gleiche Ausgangslage. Aber gut, der Kampf findet dann trotzdem statt. Ja. Und wenn wir jetzt in die Halle reinzoomen, an diesem Februartag 1964, die Halle, die ist nur halb gefüllt und als Clay dann vorgestellt wird im Ring, gibt's ein Pfeifkonzert, Buhrufe. Die Leute, die in der Halle sind, die wollen jetzt sehen, wie dieser Prahlhans von Liston so richtig vermöbelt wird. Was passiert jetzt? Wie läuft dieser Kampf ab? Nimm uns mit in die Geschichte.
Ja, das ist der Moment, wo Cassius Clay wahrscheinlich zum ersten Mal nervös war. Vielleicht auch zum letzten Mal, also bei all seinen großen Kämpfen war er, so wird kolportiert, also Rumble in the Jungle gegen George Foreman in Zaire, auch die Kämpfe gegen Joe Frazier, da war der spätere Muhammad Ali nie nervös. Aber vor diesem ersten Kampf gegen Liston, da wusste er ja auch noch nicht, ob er all das auch konnte, was er im Vorfeld immer behauptet hatte und angekündigt hatte. Also das war wirklich so sein erster Gradmesser. Und als es losgeht, da ist Liston gleich auf den K.O. aus, also der stürmt da gleich auf Cassius Clay los und Clay tänzelt ihm davon. Zeigt unglaubliche Reflexe, Listons Schläge sind immer ein wenig zu kurz, ein wenig daneben, Clay weicht aus, ist nicht zu fassen, zeigt eine unheimliche Schnelligkeit und beginnt dann auch selbst nach etwa einer Minute mit seinen Schlägen, weicht allen Gegenschlägen aus und als der Gong der ersten Runde ertönt, da punchen beide einfach weiter. Also die müssten da gleich mal getrennt werden in der ersten Runde. Und allen im Saal ist jetzt, spätestens jetzt klar, hier passiert gerade etwas ganz Großes. Cassius Clay ist unglaublich gut. Und das geht dann so weiter, Liston rackert sich ab, wird schwerfällig, bekommt Clay einfach nicht zu fassen. Es gibt dann noch so einen Zwischenfall, der bis heute nie restlos aufgeklärt worden ist oder werden konnte. Listens Trainer hat offenbar dessen Handschuhe mit einem Öl präpariert, damit Ali dann geblendet wird, also dass er nichts mehr sieht, weil er vom Schweiß und dieses Öl, das er in die Augen bekommt, eben nichts mehr sieht. Ali kann sich dann aber irgendwie durchhangeln und ab Runde 5 bearbeitet er dann Listen unaufhörlich. Listens Gesicht schwillt an, er hat eine Platzwunde. Und am Ende der 6. Runde sagt Listen in seiner Ecke, jetzt reicht's. Und alle denken, jetzt ist er richtig wütend. Jetzt bringt er Clay um. Aber Listen gibt auf. Also der Mann, der noch nie K.O. geschlagen worden ist, gab in einem Titelkampf auf dem Hocker in seiner Ecke. Und bei Clay in seiner Ecke natürlich Jubel. Clay beugt sich aus dem Ring, schreit, ich werde die Welt erschüttern, tanzt im Ring umher, schreit, I'm the king of the world. Steigt auf die Seile, zeigt auf die Sportjournalisten hinunter, die ihn zuvor so rüde in die Pfanne gehauen hatten, schreit sie an, eat your words und so weiter. Ja, muss man, glaube ich, nicht übersetzen. Und im Interviewzimmer dann nach dem Kampf, Clay völlig aufgekratzt, fragt immer wieder in die Runde der Sportjournalisten, die alle schweigen, who's the greatest? Now tell me, who's the greatest? Also wer ist jetzt der Größte? Ja, der Moment von Cassius Clay, jetzt ist er Schwergewichtsweltmeister, der Beste seiner Klasse.
Und das ist nach all dem, was wir jetzt gelernt haben über Clay, nicht unbedingt das, was man hätte vermuten können, dass passiert, aber so war's. Und dann am Folgetag bekommt die Welt plötzlich einen anderen Cassius Clay zu sehen. Er gibt dann erneut eine Pressekonferenz und er wirkt plötzlich für seine Verhältnisse ruhig und er sagt so, jetzt habe ich mich bewiesen, von jetzt an werde ich anders sein, ich werde ein Vorbild sein für Jungs und Mädchen, das große Gerede, das habe er jetzt hinter sich. Und dann kommt dieser Moment, der so historisch ist, Boxen und Politik kommen endgültig zusammen. Und zwar in dem Moment, als er verkündet, er glaube an Allah. Er sei Mitglied der Nation of Islam. Mit diesem Moment gehen wir in eine kurze Pause. Wir sind gleich wieder da. Bis bald. Und da sind wir wieder mit diesem zweiten Teil des Aufstiegs von Cassius Clay. Wir haben aufgehört mit Clays Bekenntnis zum Islam, mit dem er ja das Image des gutartigen Kämpfers endgültig ablegt in den Augen vieler Leute in den USA. Er hatte sich damit ja auch von allen Konventionen der Gesellschaft distanziert, selbst von der schwarzen Gesellschaft in den USA, weil die traditionellen Wortführer der schwarzen Emanzipationsbewegung, Bürgerrechtsbewegung, die National Association for the Advancement of Colored People, die NAACP, also diese ganz bis heute wichtige Organisation von Bürgerrechtlern, die hatte andere Wege aufgezeigt, wie schwarze Amerikaner ihr Schwarzsein, ihre Geschichte auslegen können, wie sie diesen Weg zur Gleichberechtigung, zur Gleichstellung erreichen können. Das ist nicht Alis Weg. Er hat da mit seinem Bekenntnis zum Islam eine andere Gangart auch eingeschlagen. Welche Folgen, Mirko, hatte denn jetzt dieses Bekenntnis? Und auch die Ansage, dass er zur Nation of Islam gehört, dass er da Mitglied ist bei dieser Sekte. Wie muss man das lesen?
Ja, für Clay war das ganz unmittelbar mit der Folge verbunden, dass er natürlich noch mehr in diesen Zwist zwischen Malcolm X, dem charismatischen Prediger der Nation, und dem Vorsitzenden der Nation of Islam, also Elijah Muhammad, hineingezogen wurde. Und ich habe das ja schon erwähnt, es wurde dann relativ schnell klar, dass dieser Bruch sehr bald kommen würde. Und Clay, der war für Elijah Muhammad enorm wichtig, obwohl Muhammad das Boxen ja abgelehnt hat, Sport abgelehnt hat. Aber der hat natürlich erkannt, Cassius Clay, der Weltmeister im Schwergewicht, ein Mitglied der Nation of Islam, das war natürlich ein unbezahlbares Werbevehikel. Es war auch eine Geldquelle für die Nation. Und es war für Elijah Muhammad natürlich auch eine Waffe. gegen Malcolm X. Also in dieser Spannungslage befinden wir uns jetzt und nur 10 Tage nach dem Kampf, also am 6. März 1964, hat Elijah Muhammad in einer Rundfunkrede erklärt, dass es dem Namen Cassius Clay an göttlicher Bedeutung mangle. Und darum müsse dieser Name durch einen Moslem-Name ersetzt werden. Und er sagt dann, ich werde ihm den Namen Muhammad Ali geben, solange er an Allah glaubt und mir folgt. Und ja, das ist zum einen natürlich eine große Ehre, weil ein vollständiger islamischer Name, der war eigentlich den meisten Mitgliedern der Nation vorenthalten. Die hatten nur ein X als Nachname, wie Malcolm X. Und das war natürlich von Seiten Elijah Muhammad ein ganz geschickter Schachzug. Also er zieht den jungen Boxer damit auf seine Seite. Und Malcolm X ist natürlich außer sich, als er davon erfährt. Er kennt sofort, dass das ein politischer Schachzug ist. Und ja, ein bisschen tragisch, der neue Muhammad Ali, der wendet sich dann auch ganz rigoros von Malcolm X, von seinem Freund ab. Also mit aller Härte, auch ein bisschen kaltherzig, wendet er sich ab von der Person, die für ihn eigentlich wie ein Bruder war, weil er eben jetzt sagt, ich bin Teil dieser Nation of Islam und wenn die Nation of Islam gegen Malcolm X steht, dann stehe auch ich gegen Malcolm X.
Und diese Geschichte nimmt dann ihren tragischen Lauf. Am 30. November 1964 erklärt Elijah Muhammad Malcolm X wegen seiner Abkehr von der Nation of Islam zum Feind. Mm. Er gibt ihn quasi offiziell zum Abschuss frei, wenn man so sagen will. Und ja, kurze Zeit später, 21. Februar 1965, hält Malcolm X eine Rede in Manhattan und 3 Männer, vermutlich Mitglieder der Nation of Islam, ist nie ganz restlos aufgeklärt worden. Die eröffnen das Feuer auf ihn und töten Malcolm X. Es ist eine dieser Attentate, die in den 60er Jahren der USA ja so wichtig waren, haben auch die Stimmung geprägt dieses Jahrzehnts und haben auch Ali geprägt und die Nation of Islam. Wenn wir einen Schnitt zurück machen zum Sportlichen. Wir sind stehen geblieben am Tag eigentlich nach dem Kampf, an dem Ali gegen Liston gewonnen hat, in dem er Weltmeister geworden ist. Und natürlich steht auch schon der Rückkampf an, die Revanche. So ist das üblich bei Titelkämpfen. Sonny Liston wird also noch eine Chance bekommen, um den Titel zurückzuerobern. Aber das sind sehr unterschiedliche Voraussetzungen bei den beiden Kämpfen. Nach diesem ja epochalen Kampf in Miami, jetzt die Rückkehr in den Ring, die da ansteht. Wie gehen denn die beiden in den Kampf?
Sonny Liston wäre eigentlich in bester Form gewesen. Also der hatte sehr hart trainiert, wie noch nie für einen Kampf, war natürlich auf Rache aus, aber Ali musste operiert werden. Also der hatte einen Leistenbruch, der Rückkampf wurde dann verschoben auf den 25. Mai 1965. Und Listons Ehrgeiz war danach nicht mehr derselbe. Also stell dir vor, du trainierst auf einen Moment hin, bist volle Power und dann wird dieser Moment verschoben, verzögert. Du musst deine Form konservieren. Das ist sehr schwierig und er ja knickt dann ein, auch von der Motivation. Und Ali hingegen natürlich mit einem grandiosen Selbstvertrauen ausgestattet, jetzt noch mehr als Champion. Und um das so ein bisschen zu verdeutlichen, sind 2 Folgen voller schöner Episoden. Als er sich im Frühjahr 1965 auf den Rückkampf vorbereitet, fuhr er mit seiner Entourage mit einem Bus in ein Trainingscamp. Der Bus bleibt dann stehen, sie reisen per Zug weiter und als sie dann ankommen, in Chicopee Falls in Massachusetts, gehen sie ins beste Motel der Stadt und Ali geht zur Rezeption und sagt, ich bin Muhammad Ali, geben Sie mir die $60 Suite. Und der Mann am Empfang sagt, aber da ist schon jemand drin. Und Ali sagt, na dann holen Sie den hier raus, hier ist der Größte. So, also der ist fest überzeugt, er sei tatsächlich jetzt ganz oben angekommen, ihm müsse überall Platz gemacht werden. Ja, entsprechend ist er dann auch in diesen Kampf reingegangen, obwohl er sich sportlich gesehen nicht so gut vorbereitet hat wie auf den ersten Kampf.
Und was viele Leute, die vielleicht auch nicht sehr bewandert sind mit Boxen, von diesem Kampf gegen Sonny Liston auch schon gesehen haben, ist dieses berühmte Bild, das es von Muhammad Ali gibt aus diesem Kampf. Da steht er mit angewinkeltem Arm über Sonny Liston. seinem Gegner, der am Boden liegt, und er brüllt auf ihn hinab. Eine Ikone der Fotografie. Und ja, das prägt ja auch das Bild von Ali bis heute. Sieht man noch immer oft.
Also es ist wahrscheinlich eine der bekanntesten Fotografien des 20. Jahrhunderts. Und dieser Rückkampf Muhammad Ali gegen Sonny Liston, der ist eigentlich schnell erzählt. Der dauert nämlich nur gerade eine Minute. Und das Video dieses Kampfes ist die vielleicht beststudierte Videosequenz der Sportgeschichte. Gibt's auch auf YouTube. Und ja, schnell erzählt, als Liston zu einem Schlag ansetzt, weicht Ali aus. Liston taumelt nach vorne, verliert etwas den Stand, hebt den einen Fuß und Ali puncht in dem Moment mit der rechten runter. Und Liston hat diesen Schlag nicht kommen sehen. Er geht zu Boden. Man spricht vom Phantomschlag, vom Phantom Punch. Viele Leute haben das gar nicht gesehen und es gab auch Zweifel, ob er ihn überhaupt getroffen habe oder ob das Ganze eben auch eine abgekartete Sache war, weil Sonny Liston stand ja immer im Verdacht, auch im Kontakt mit der Mafia zu sein oder von der Mafia kontrolliert zu sein. Auch noch ganz viel später, 1997, gab es Behauptungen, dass die Nation of Islam den Kampf gekauft habe, dass die Mafia involviert gewesen war und so weiter. Das ließ sich nie abschließend klären. Und als Liston dann zu Boden geht, hätte Ali eigentlich sofort in seine Ecke müssen, aber das hat er nicht gemacht und der Ringrichter hatte wohl zu viel Respekt vor ihm, der ging nicht dazwischen und so ist dieses Bild auch entstanden. Also Ali ganz nahe bei Liston, der auf dem Rücken liegt, die Hände über dem Kopf ausgestreckt und Ali, der da zu ihm runterbrüllt und sagt, das könne nicht sein, er solle aufstehen, er sei doch so ein Böser. Ja, und in dem Moment hat eben der junge Fotograf Neil Leifer von Sports Illustrated den Auslöser betätigt und so ist dieses Bild entstanden. Aber der Kampf selbst, ja, der war nach einer Minute durch.
Kurze Sache, aber Ali hat damit seinen Titel verteidigt, ist nun wirklich unangefochten der Champ. Und das ist auch die Zeit seiner Radikalisierung außerhalb des Rings. Die Zeit, in der Ali seinen Islam verinnerlicht und sich darin findet. Woran lässt sich das festmachen? Privat, aber auch mit Blick auf seine sportliche Karriere?
Ja, im Privaten ist es so, dass Ali, nachdem er den Schwergewichtstitel gegen Liston 64 errungen hatte, seine erste Frau kennengelernt hatte, Sonji. Die haben dann kurz darauf geheiratet. Das hat aber von Anfang an gekriselt wegen Alis islamischem Glaubensbekenntnis. Also Ali hat die erzkonservativen Ansichten der Nation of Islam übernommen, wo die Frauen sich eben dem Diktat der Religion unterwerfen mussten. Sonji hat dann zwar konvertiert zum Islam, hält die Essensvorschriften ein, geht zu den Predigten, aber sie will eben nicht diese langen weißen Gewänder der Moslems tragen. Und die Nation of Islam sieht sie auch als Ärgernis an. Die Ehe hält dann nur ein Jahr. Es kommt schließlich zur Scheidung, obwohl es eigentlich eine Liebesbeziehung war. Aber das hat schon auch massive Auswirkungen auf Muhammad Alis Privatleben. Und auch beim Boxen wird dann seine Religion zentral, weil es kommt 65 zum Kampf gegen Floyd Patterson. Und dieser Kampf wird dann hochstilisiert zu einem Kampf zwischen Christentum und Islam. Patterson ist dann derjenige, der die gute christliche Tradition der Schwarzen und auch des schwarzen Boxens wiederherstellen soll und Ali, der sich ja intellektuell sehr auf Malcolm X stützte, für den war Patterson die Ausgeburt des kriecherischen Schwarzen. Die alte Politik, ein Integrationist, ein Anpasser, der auf Sit-ins geht, der für die gemischtrassige Ehe war und so weiter. Und all das lehnte Ali natürlich ab, das lehnten die Muslims, also die Nation of Islam ab. Und Ali wollte nicht die Anerkennung und Akzeptanz der Weißen. Und dieser Kampf, der steht auch so ein bisschen symbolisch für diese Radikalisierung, wenn man das so nennen kann, von Muhammad Ali zu einem Vertreter der Nation of Islam.
Okay, und der Kampf gegen Patterson, der wird damit auch zur Wegmarke bei Muhammad Alis endgültiger Politisierung, macht ihn zur politischen Figur über den Boxsport hinaus. Wie läuft denn das ab?
Ja, zuerst mal, wie gewohnt, Ali baut eine halbernste Feindschaft auf zu Patterson, wie er das später dann auch bei allen anderen Gegnern machen wird. Und es festigt sich in dieser Zeit sein Ritual. Also er besucht Patterson in seinem Trainingscamp, er verhöhnt ihn, er gibt ihm Spitznamen, nennt ihn einen Neger der Weißen, einen Onkel Tom Nigger. Also stellt ihn hin als einen Trottel des weißen Establishments. immer so mit diesem unterschwelligen Humor auch, so halb ernst. Man kann es nicht todernst auffassen, aber es ist eben auch sehr verletzend. Also es erniedrigt seine Gegner und viele von ihnen haben auch jahrelang darunter gelitten, dass sie eben in diese Ecke der weißen Machtstrukturen gestellt worden sind. Sind daran auch ein bisschen verbittert, Joe Frazier zum Beispiel später. Und auch wichtig mit diesem Kampf Muhammad Ali gegen Floyd Patterson war für das weiße Publikum dieses alte Schema wieder da. Also der gute Schwarze, der sich der Integration als würdig erweisen will, gegen den bösen Schwarzen, den kriminellen, gefährlichen, bedrohlichen Schwarzen. Halt aber mit dem gewichtigen Unterschied, Ali war nicht mehr nur der böse, der gefährliche Schwarze, sondern er war böse, weil er politisch geworden war, weil er sagte, die Weißen haben die Integration nicht verdient, nach dem, was sie den Schwarzen angetan hatten, die Schwarzen seien stark und so weiter. Und der Kampf selbst dann in Las Vegas wird dann auch eine Demütigung für Floyd Patterson. Also Ali hatte unglaublich viel mehr trainiert, als nötig gewesen wäre, sportlich gesehen. Der wollte Patterson wirklich eine empfindliche Niederlage beifügen, wollte ihn vorführen, hat dann zum Beispiel in der ersten Runde nur rumgetänzelt. Ist einfach durch den Ring gegangen, hat Patterson provoziert. Patterson hat ihn nicht ein einziges Mal getroffen. Und Ali hat auch nicht zurückgeschlagen, hat nur fintiert, rumgehüpft, angetäuscht, hat ihn verhöhnt, gesagt, komm schon, Amerikaner, komm schon, weißer Amerikaner. Muss man vorstellen, zwei schwarze Boxer im Ring und der eine sagt dem anderen, komm schon, du weißer Amerikaner, schlag mich. Und Patterson ist chancenlos, also wird beleidigt, aufgefordert, härter zu schlagen, sich mehr anzustrengen. In den Pausen hat Ali durch den Ring gebrüllt, bringt mir endlich einen Herausforderer. Also das war eine Demütigung sondergleichen und ja, letztlich hat Ali Patterson dann, glaube ich, in der 11. Runde oder so K.O. geschlagen. Aber ja, dieser Kampf ist letztlich auch für die religiöse Figur Muhammad Ali entscheidend.
Und 3 Monate nach diesem Kampf, nach dem Sieg über Patterson, beginnt schon der nächste Kampf für Ali und diesmal ein anderer, nämlich ein politischer. Es geht sozusagen gegen die Regierung der Vereinigten Staaten. Weil Muhammad Ali soll, wie viele andere junge Männer dieser Zeit, eingezogen werden für den Kriegsdienst in Vietnam, wo die USA Krieg führen. Wie wird denn jetzt aus dem Kämpfer für Bürgerrechte und schwarze Eigenständigkeit dieser Gegner des Vietnamkriegs, der Ali ja auch sehr auszeichnet?
Dazu muss man kurz ausholen. Also bei seiner ersten Musterung 1962, da war er als militärisch tauglich eingestuft. 2 Jahre später dann, 1964, vor dem Kampf gegen Listen, hat ihn die Armee als untauglich eingestuft, weil er einen 15-minütigen Eignungstest nicht bestanden hatte. Und der Wert war so niedrig, dass sein IQ auf 78 eingeschätzt worden war. Und Ali erklärt dann, ja, er habe nicht nur die Antworten nicht gewusst, sondern auch die Fragen nicht verstanden, hat das so ein bisschen mit Humor überspielt, hat gesagt, ich habe gesagt, ich bin der Größte, nicht der Klügste und so weiter. Und nochmals 2 Jahre später, dann nach dem Kampf gegen Patterson, kommt es eben auch zu dieser grundlegenden Änderung in der Weltlage. Also die USA hatten soeben beschlossen, die Truppenstärke in Vietnam zu erhöhen. Und darum wurden die ganzen Eignungsnoten nochmal neu evaluiert. Und Ali war nun plötzlich tauglich, also war für den Einsatz in Vietnam denkbar. Und er wird jetzt von Journalisten auch darauf angesprochen, die rufen ihn an, kommen zu seinem Haus. Und Muhammad Ali wusste in dem Moment wahrscheinlich nicht mal, wo auf der Weltkarte Vietnam genau zu finden ist. Und seine Kameraden, seine Kollegen von der Nation of Islam, die oft auch Armeeerfahrung mitbrachten, die schürten auch seine Angst, die sagten ihm, die Weißen machen mit dir in der Armee, was sie wollen. Sie sagten ihm wörtlich, irgendein Rassist-Sergeant würde ihm eine Handgranate in die Hose stecken und ihm seine Geschlechtsteile wegfetzen. Ja, und es kommen dann auch die Erinnerungen hoch natürlich an andere Stars ihrer Zeit, Elvis Presley, Joe Louis, die ebenfalls auf dem Höhepunkt ihrer Karrieren eingezogen wurden. Und es fällt dann gegenüber einem Reporter auch aus dem Nichts spontan dieser legendäre Satz, I ain't got no quarrel with them Viet Cong. Also ich habe keinen Ärger mit dem Viet Cong. Und das war auch der Satz, für den Ali sein Leben lang geliebt, aber eben auch gehasst worden ist. Und mit diesem Satz, mit diesem simplen I ain't got no quarrel with them Viet Cong, ist er zu einem nationalen Symbol aufgestiegen.
Ein Symbol, ja, das einherging mit einem immensen Druck auf seine Person. Kann man sich ja auch gut vorstellen, diese Zeit. Du bist Vorbild, Champ im Schwergewicht, aber du sagst Nein zu deinem Land, zu deiner Armee, bringst wahrscheinlich mehr als das halbe Land gegen dich auf, verlierst Geld, Ansehen, Ruhm. Ist vermutlich auch eine sehr schwierige Zeit. Warum beugt er sich denn nicht einfach trotzdem und leistet Militärdienst wie viele andere? Du hast diese Schauergeschichten erzählt, die man wiederum ihm erzählt hatte von der Nation of Islam, von den Leuten, die ihm Handgranaten in die Hosen stecken würden und so weiter. Aber wahrscheinlich wäre es eher so rausgekommen, dass man ihm eine Aufgabe hinter der Front verschafft hätte, wo er bequem seinen Dienst hätte absitzen können und danach wieder zurück in die USA hätte gehen können. Also irgendwie für mich ein bisschen unerklärlich, warum er nicht einfach gesagt hat, gut, dann mache ich das halt jetzt. In seiner Position, in der er war.
Ali ist natürlich stolz. Also der weigert sich einzulenken, der will aufrecht bleiben, selbstbestimmt. Fragt zum Beispiel während einem Interview für Sports Illustrator einen Reporter, warum verlangen Sie von mir, eine Uniform anzuziehen und 10.000 Meilen von zu Hause Bomben und Geschosse auf braune Menschen in Vietnam zu werfen, während die sogenannten Negermenschen in Louisville wie Hunde behandelt werden? Und ein weiteres sehr bekanntes Zitat, kein Vietcong nannte mich jemals Nigger. Ali in seiner ganz eigenen Art hat diesen Kampf seiner Angehörigen der Schwarzen, also dieser Kampf um Bürgerrechte mit dem Kampf gegen den Krieg zusammengebracht. Das ist ein Kampf um Selbstbestimmung. Und er wird dann am 28. April 67 eingezogen, erscheint zum Rekrutierungsbüro der US Army in Houston, wo er hinbestellt worden war, macht da das ganze Prozedere durch, weigert sich aber vorzutreten, als er mit Namen aufgerufen wird. Cassius Marcellus Clay, Army. Und tritt er nicht vor und der Offizier wird nervös, begleitet ihn in ein Nebenzimmer, erklärt ihm, darauf gibt es 5 Jahre Haft für Wehrdienstverweigerung. Ob er das verstehe? Er verstehe, sagt Ali, weigert sich dann noch einmal vorzutreten, als die Prozedur wiederholt wird und erklärt, dass er als Prediger der islamischen Religion beanspruche, vom Wehrdienst befreit zu werden. Und er verlässt dann das Gebäude der Army und draußen Tumulte. Sympathisanten, Black Power Demonstranten, Friedensaktivisten, die ihn feiern, die schon beim Eintreten da waren, aber eben auch zum Beispiel Mütter von jungen Männern, die bereits in Vietnam sind, die es nicht verstehen können, warum Ali sich als etwas Besseres ansieht, warum er sich weigert, für sein Land zu dienen. Also das ist auch der Beginn dieser extremen Polarisierung in der Sicht auf Muhammad Ali.
Kann man sich ja auch vorstellen, was das eben damals bedeutete. Es gab ja auch nicht viele Prominente, die sich dieser Einberufung so widersetzt haben, wie Muhammad Ali es in dieser Zeit gemacht hat. Aber auch wichtig, es kamen eben auch unverhältnismäßig viele Schwarze um in diesem Krieg. Also die Zahl der schwarzen Soldaten, die eingezogen wurde, war A, überproportional und B, dann auch die Todeszahlen in dieser Gruppe. Und es hat ja dann auch eine gewisse Magie. Da steht dann der Weltmeister im Schwergewicht auf, in der bekannteste Sportler seiner Zeit, schon damals junger, schöner Mann, der steht auf und sagt, nein, ich mache das nicht. Also er hat da wirklich mit seiner ganzen Macht und seinem ganzen Einfluss den Kampf vom Ring in die politische Arena getragen. Und das war unerhört. Er stand dann damit auch gefühlt für alle auf, die nicht in den Krieg wollten. Und das waren sehr viele junge Menschen und viele junge Männer. Aber er stand eigentlich für die auf und sagte, ich mache das nicht mit. Und er stand damit natürlich vor allem eben auch für die Schwarzen auf, die so stark auch betroffen waren von diesem Dienst und diesem Krieg in Vietnam. Was ist denn mit ihm passiert? Ganz konkret, ganz real.
Ja, nachdem er sich geweigert hatte, den Wehrdienst anzutreten, ist ihm mal der Titel im Schwergewicht aberkannt worden, ist zu einer Geldstrafe verurteilt worden, $10,000 plus 5 Jahre Haft, also das war die Höchststrafe. Er kommt dann aber gegen Kaution wieder auf freien Fuß und es wird ihm dann die Boxlizenz entzogen, der Reisepass wird eingezogen, damit er sich nicht absetzen kann. Und dafür wird er erstmal gefeiert, als mutige Gestalt, wird als echter Revolutionär bezeichnet, als der erste freie schwarze Champion, der sich dem weißen Amerika entgegengestellt hat. Und Ali beginnt dann auch, sich zu informieren. Also er bezieht vermehrt politisch Stellung gegen den Krieg, er hält Reden und Auftritte im Fernsehen, er nimmt Stellung zu gesellschaftspolitischen Fragen. Aber da ist eben auch dieser Hass, das Unverständnis, das ihm entgegengebracht wird. Also er wurde in den Medien angeprangert, verunglimpft. Verschiedene Senatoren, Kongressabgeordneten haben ihn zum Landesverräter erklärt. Und nicht ganz unwichtig, gerät auch in finanzielle Schieflage. Also er bekommt finanzielle Probleme, weil es gibt so eine Schätzung, diese Wehrdienstverweigerung habe ihn etwa 10 Millionen Dollar gekostet. Und er kann sich dann zwar schon mit Gagen für Fernsehauftritte und solche Sachen über Wasser halten, auch sein späterer Gegner Joe Frazier hat ihn in dieser Zeit finanziell unterstützt, aber er muss schon ein bisschen unten durch. Und die Boxsperre wird dann erst 1970 wieder aufgehoben. Im Juni 1971 wird er vom obersten Gerichtshof einstimmig rehabilitiert. Aber bis dahin hat er ja 3,5 Jahre keine Kämpfe bestritten, kein Boxen. Und man kann natürlich spekulieren oder sagen, das wären eigentlich seine besten Jahre als Boxer gewesen. Also das wäre der Zenit gewesen als Sportler. Und seine Aufrichtigkeit, seine Standhaftigkeit hat ihn eigentlich den Höhepunkt seiner sportlichen Karriere gekostet.
Er hat also einen Preis dafür bezahlt, sportlich, auch finanziell. Und beides zusammen erklärt dann ja auch, warum er möglichst schnell in den Ring zurück wollte, nachdem er die Boxlizenz wieder hatte. Und die 1970er Jahre, paradoxerweise, wurde das dann ja zur Zeit all dieser gigantischen Kämpfe, die wir heute noch kennen, auch wenn wir vielleicht über Boxen gar nicht so viel wissen. Also die Zeit, als er eigentlich schon ein bisschen hinter seinem sportlichen Höhepunkt war, diese Kämpfe gegen Joe Frazier, George Foreman, die haben ja auch all diese tollen Übernahmen, Fight of the Century hieß es, als er 1971 gegen Joe Frazier antrat, der berühmte Rumble in the Jungle, von dem wir es schon in der ersten Folge hatten, jährt sich jetzt zum 50. Mal gegen George Foreman im Dschungel von Kinshasa, dann der Thriller in Manila, war wieder gegen Joe Frazier 1975, diese wirklich großen Kämpfe, die auch medial eine neue Dimension hatten. Dafür kennt man Muhammad Ali noch heute, auch wenn man über das Boxen vielleicht nicht so viel weiß. Mirko, du sagst, diese Kämpfe, auch das Spektakel, das sie umgibt, die überdecken, was Muhammad Ali eigentlich ausmacht. Wie meinst du das?
Ja, natürlich hat The Rumble in the Jungle zum Beispiel Alis Mythos dann endgültig zementiert, als er nach 7 Jahren oder über 7 Jahren seinen Titel im Schwergewicht zurückgeholt hatte gegen Foreman. Und wir haben ja auch ursprünglich darüber gesprochen, dass wir eine Podcast-Folge machen wollten über diesen Kampf in Zaire, über diesen Rumble in the Jungle. Da gibt es ja ganze Bücher dazu.
Genau.
Und ich habe dann aber beim Lesen und Recherchieren auch ein bisschen gemerkt, diese Zeit war für den Mythos Ali zwar wichtig, weil Ali auch als Boxer eine Wandlung durchgemacht hatte. Also er war nicht mehr so schnell, er war eben auch älter geworden, er musste lernen einzustecken, durchzuhalten, war verletzlicher geworden, hat auch Niederlagen erlitten. Ja, das machte ihn menschlich. Aber Ali war eben auch so viel mehr. Also was ihn ausgemacht hatte, was er neu machte und ins Boxen und in die Gesellschaft eingebracht hatte, das geschieht eben in den 1960er Jahren und nicht in den 70ern. Und wenn man sich zum Beispiel den Rumble in the Jungle ansieht, auch das auf YouTube einsehbar, das ist nicht wirklich ein guter Boxkampf. Also natürlich ist Foreman stark und der verausgabt sich völlig. Es ist aber eher ein träger Kampf. Okay, 90% Luftfeuchtigkeit in Kinshasa und es gibt natürlich diesen Mythos vom Rope-a-Dope, also Ali überlistet Foreman, indem er sich in die Seile hängen lässt und Foreman sich auspowert, aber ihn nicht wirklich trifft. Aber boxtechnisch ist das nicht herausragend, das ist nichts Neues. Und was Ali eigentlich auszeichnet bis heute, und darum ist er ja auch wichtig, ist seine gesellschaftliche Durchschlagskraft. Also die bringt er eben aus der Boxwelt in die Gesellschaft hinein. Und die besten Schwergewichtler zu Alis Zeiten, aber auch danach, die stehen ja alle irgendwie in Alis Schatten. Also Patterson, Liston, Joe Frazier, George Foreman, Mike Tyson später, Evander Holyfield. Das waren alles gute Boxer, hervorragende Athleten, aber sie konnten eben nie diese Brillanz erreichen von Ali, diese Leichtigkeit, auch diese gesellschaftliche Resonanz, die er hatte in seinem Auftreten. Und auch da, ich habe dann ein ganz schönes Zitat gefunden in David Remnicks Buch von Floyd Patterson, der zu David Remnick selbst gesagt hat, mit der Zeit lernte ich Ali lieben, weil allmählich erkannte ich, dass ich bloß Boxer war und er Geschichte. Ich glaube einfach, dass das, was ihn ausmacht, in den 60ern passiert und nicht in den 70ern.
Sicher ist, dass die Legende Ali, die hat bis heute überdauert, aber der Boxer, du hast es schon angetönt, in den 70er Jahren beginnt das langsame Ende. Du hast gesagt, auch technisch ändert sich das. Er kassiert viele Schläge von harten Punchen. Joe Frazier, George Foreman, Leute, die mit voller Gewalt auf ihn einprügeln. Im Training übt er das. Seine Partner, Sparringpartner, die erhalten den Auftrag, ihm quasi das anzutrainieren, dass er einzustecken lernt und standzuhalten lernt. Und das nützt ihm ja auch. Du hast gesagt, eben Rumble in the Jungle, Zaire, da gewinnt er. Aber langfristig ist das für seine Gesundheit desaströs. Sein Arzt Ferdi Pacheco, der versucht ihn dann mal noch zu überzeugen, dass sein Gehirn das nicht so, dass es nicht wirklich förderlich ist für sein Gehirn, wenn er nicht aufhört, diese Schläge einzustecken auf seinen Kopf. Aber der dringt nicht zu Ali durch, sein Umfeld wimmelt den Arzt auch ab und Pacheco, der verlässt dann Alis Team 1977 und das leider Unvermeidliche, das daraus folgt, ist die sogenannte Boxerdemenz, also das Hirn nimmt Schaden von den physischen Schlägen, dass es ertragen muss. Und ist ja nicht der Einzige, dem das widerfährt. Es gibt viele Boxer, die so enden, wenn sie zu gut sind und es nicht lassen können und dann quasi übergehen zum Empfänger von harten Punches. Joe Louis, Sugar Ray Robinson, George Foreman, die wollten alle nicht aufhören und hatten dann alle diese Folgeschäden. Ich glaube, das, oder, ist das Einzige vielleicht, was Ali genau gleich machte wie viele andere Boxer. Kann man das so sagen?
Ja, definitiv.
Und die Folgen dieser auch gesundheitlichen Schäden, die machen sich dann ja auch sichtlich bemerkbar. Wie läuft denn sein Leben ab nach dem Boxen?
Ja, sein Geld, das er verdient hat, das geht drauf. Finanzamt, Alimente, er hat ja viele Kinder mit verschiedenen Frauen. Er hat eine gute Zeit. Auch die Nation of Islam zieht sich natürlich ihren Anteil raus. Er zieht sich dann auf eine Ranch zurück mit seiner vierten Frau, Lonnie. Verdient sein Geld mit Auftritten an Gala-Dinners, an Banketten, er signiert Poster, Fotos und es beginnt der Zerfall. Und dieser Zerfall, auch das haben wir in der ersten Folge schon angesprochen, wird dann nochmal ganz gut sichtbar in Atlanta 1996 an den Olympischen Spielen, als er die Fackel trägt. Aber die Figur Muhammad Ali, die ist eigentlich seinem Menschsein entwachsen, also er ist dann eben zu diesem amerikanischen Mythos geworden, zu diesem weltweiten Mythos mit ganz vielen Bedeutungen. Er ist ein Symbol für den Glauben, für Widerstand, Selbstgewissheit, ist eine Figur oder eine Ikone für Schönheit, Eleganz, Können, Mut, also diese Erhabenheit, die er auch als Boxer ausgestrahlt hat, ist ein Symbol für Rassenstolz, für Liebe, für Geist und so weiter. Also ganz vielschichtig wie alle Symbole, auch vielleicht ein bisschen beliebig geworden, aber er bleibt eben auch wichtig, weil, und ich hoffe, das konnten wir in dieser Folge so ein bisschen anteasern, er ist eben auch Geschichte. Und er ist wichtig für die Geschichte der 60er Jahre, für die Bürgerrechtsbewegung, für die schwarze Emanzipation. Und darum ist er eben auch heute noch von großer Bedeutung. Und er ist dann 2016 gestorben, große Anteilnahme, Trauerrede durch Bill Clinton. Will Smith war Sargträger, also der Hauptdarsteller des Ali-Films, Schwergewichtsweltmeister Mike Tyson, Lennox Lewis haben den Sarg getragen. Hunderttausende Menschen in den Straßen von Louisville haben Abschied von ihm genommen. Und ich glaube, diese Figur, diese Geschichte von Muhammad Ali, die wird noch ganz lange weiterleben, weil sie eben auch ganz viele Menschen inspiriert, noch heute.
Und inspiriert hat sie auch uns, diese Geschichte von Muhammad Ali. Und wir hoffen auch euch, Mirko, das war's von uns für heute. Wir haben jetzt zwei Folgen lang über Muhammad Alis Leben gesprochen, über sein Boxen, über seine Politik, über seine Religion. Ich fand's wahnsinnig spannend. Vielen Dank dir, vielen Dank euch. Nächstes Mal gibt's dann was ganz anderes Thematisches. Was, das sagen wir jetzt an dieser Stelle noch nicht, werdet ihr dann sehen. Das war's von mir für heute. Mirko, willst du das letzte Wort haben?
Ja, ich glaube, wir überlassen das letzte Wort dem Größten. Wir überlassen es Muhammad Ali. Ich habe zum Abschluss ein schönes Zitat rausgesucht, das Ali selbst zu David Remnick gesagt hat, als dieser ihn Ende der 90er Jahre auf seiner Farm besucht hatte, hat Clay zu ihm gesagt: Clay war mein Sklavenname. Sie hören Khrushchev und Sie wissen, der ist Russe. Ching, der ist Chinese. Goldberg ist Jude. Was ist Cassius Clay? So klar, so wahr. George Washington, so heißt kein Schwarzer. Auch das so klar, so wahr. Der Islam war etwas Mächtiges und Starkes. Das konnte ich berühren und fühlen. Als Jugendlicher habe ich gelernt, dass alle weiß waren. Jesus Christus war weiß. Alle beim letzten Abendmahl weiß. Aber dann die Moslems. Die stellen plötzlich alles in Frage und ich glaube, ich habe dabei geholfen. Jetzt sehen Sie einen Werbespot im Fernsehen. 3 Kinder, 2 Schwarze, 1 Weißes oder umgekehrt. Vieles hat sich verändert. Und ich habe dabei geholfen. Cassius Clay war mein Großvater. Cassius Clay war auch mein Vater. Aber das habe ich geändert. Das habe ich geändert. Auf Wiedersehen.
Bye-bye.